Guten Morgen, Treffen Leben Gemeinde hier in Erkrath und in Leichlingen und überall da, wo du heute Morgen zuschaust. Ob du schon auf der Autobahn bist oder ob du noch gemütlich zu Hause sitzt. Einen wunderschönen guten Morgen. Eine gute Frage stellte mir eine Dame nach meiner letzten Predigt. Sie kam auf mich zu, bedankte sich, das war schön. Meinst du, wer bist du denn eigentlich? Da habe ich überlegt, na gut, dann müssen wir vielleicht doch am Anfang von Predigten dann nochmal eine kurze Vorstellung machen. Also, mein Name ist Björn Hildebrand, ich bin 41 Jahre alt, seit 16 Jahren mit meiner wunderbaren Frau Erna verheiratet und wir haben 3 Kinder. Und wenn du dich fragst, welche theologische Profession hat der denn eigentlich da vorne, dass der hier predigen darf, dann lautet die Antwort, gar keine. Aber ich mach's trotzdem. So. Fritzchen, ihr alle kennt Fritzchen. Fritzchen ist schon seit einigen Wochen in der Schule. Und Fritzchen kommt nach Hause. Sein Papa fragt ihn, na Fritzchen, wie war's heute in der Schule? Fritzchen sagt, ja, alles okay soweit. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass mein Lehrer ziemlich dumm ist. Vater guckt ihn an und sagt, ziemlich dumm, wie kommst du denn darauf? Bisschen überrascht, ne? Er sagt, 14, ja, also immer wenn der irgendwas nicht weiß, fragt der uns. Ja. Und Fritzchen wäre vielleicht zu einer anderen Feststellung gekommen, wenn er den alten Philosophen Sokrates gekannt hätte, kennen würde, dass sokratische Fragen zur Erschließung eines Gedankenfeldes, einer philosophischen Frage ist ja fast sprichwörtlich geworden. Und das wusste Fritzchen offensichtlich nicht, dass es auch Fragen gibt, die nicht Ausdruck von Einfalt und Blödheit sind, sondern die eine Sache im Sinn haben, nämlich sein Gegenüber ins Nachdenken zu bringen. Und es ist die Art von Frage, die eine Lehrperson einer Schülerin, einem Schüler stellt, um eine gedankliche Beschäftigung, eine Reflexion mit einem bestimmten Thema anzuregen. Und in der heute startenden Serie wollen wir uns mit Fragen beschäftigen. Und der Fragensteller ist kein geringerer als Jesus von Nazareth. Uns ist allen klar, dass die Evangelien keine lückenlose Überlieferung des Lebens Jesu sind. Jesus wird auch so profane Dinge gefragt haben, wie kannst du mir bitte mal das Brot reichen? Aber darum geht es heute nicht. Und diese Dinge sind auch nicht wirklich überliefert in den Evangelien. Es geht um die großen Fragen im Leben. Es geht um die großen Fragen, die großen Themen des Lebens. Und wenn Jesus solche Fragen stellt, dann kannst du dir gleich 3 Dinge sicher sein. Erstens, der Ernsthaftigkeit der Fragestellung. Jesus stellt keine Witzfragen. Zweitens, des persönlichen Charakters der Frage. Jesus meint dich. Und drittens, der Ruhe und der Stille, der Abwesenheit vom Lärm und vom Trubel der restlichen Welt. Es kehrt Stille zum Nachdenken ein. Solche Fragen, die den Sinn des Lebens und die eigene Lebensausrichtung betreffen, stellt Jesus eigentlich immer im kleinen Kreis, meistens sogar im Vier-Augen-Gespräch, fernab von dem vorherigen Trubel der Menschenmasse, vielleicht den großen Ereignissen. Und ich bin mir ganz sicher, daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Wenn Jesus dir eine Frage stellt, dann wird es still und ernsthaft. Und das Wunderbare an Jesus ist, wenn er dir seine Fragen stellt, dann kannst du dir seiner hundertprozentigen Aufmerksamkeit bewusst sein. Dann sitzt er dir nicht mit seinem Handy gegenüber, oder unterhält sich gleichzeitig mit 3 anderen Leuten noch oder glotzt auf irgendeinen Bildschirm in der Ecke der Kneipe oben, weil da noch das tolle Fußballspiel läuft. Nein, wenn Jesus dir eine Frage stellt, dann erwartet er nicht nur deine hundertprozentige Aufmerksamkeit, sondern du kannst dir auch seiner ungeteilten Aufmerksamkeit sicher sein. Und ich möchte heute den Aufschlag in diese Serie Gute Frage mit dieser hier machen. Wir lesen gemeinsam im Matthäus-Evangelium, Kapitel 16. Als aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach: Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Sohn des Menschen steht für ihn selber als Person. Sie aber sagten: Ja, einige Johannes der Täufer, andere aber Elia und wieder andere Jeremia oder einer der Propheten. Er spricht zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Und fernab vom Trubel der Menschenmassen, fernab von der Anonymität einer ganzen Gesellschaft, fernab vom Lärm dieser Zeit stellt Jesus dir ganz persönlich heute Morgen diese Frage. Du aber, was sagst du, wer ich bin? Und ich möchte, dass du dir da jetzt mal ein paar Sekunden Zeit nimmst und vielleicht mal eine Antwort formulierst. Die Bandbreite an möglichen Antworten ist ziemlich groß. Ziemlich groß. Manche Menschen sagen, für mich hat es diesen Jesus nie gegeben. Thema erledigt. Weißes Blatt Papier, wenn der Name Jesus fällt, steht da nichts drauf, den gab es gar nicht. Andere sagen, ja, also Jesus von Nazareth als historische Person, das ist durch die Geschichtsforschung ziemlich gut belegt. Gelebt haben wird der, aber das war's dann auch. Also was in der Bibel da drumherum noch steht, das ist alles Kokolores. Und wenn das auf deinem Bild drauf ist, wenn die Frage auf Jesus kommt, dann ist das ein bisschen vergleichbar mit der Tafel, die am Kreuz Jesu hing, auf der eine bestimmte Inschrift drauf stand, nämlich Inri. Im Lateinischen Jesus von Nazareth, König der Juden. Diese Kreuzestafel wurde an das Kreuz eigentlich als Spott, als Hohn dran gemacht. Denn das, was da passierte am Kreuz mit dem Menschen Jesus, war im Grunde völlig lächerlich. Da war nichts Königliches mehr. Er war als Verräter, als Gotteslästerer ans Kreuz gebracht worden. Der schlimmste Tod, der Verbrechertod, den man sich vorstellen kann. Im Grunde war es Spott und Hohn. Viele Menschen sammeln sich an diesem Punkt. Sie kommen an der historischen Forschung und den zahlreichen Belegen für die wahrhaftige Existenz dieses erstaunlichen Mannes nicht vorbei. Und sie bleiben an diesem Punkt der Gleichgültigkeit, der Egalität, der Gleichheit Jesu unter allen Menschen stehen. Einer von vielen, gestorben, das war's. Petrus war nicht so einer. Petrus war einer der engsten Vertrauten dieses Jesus von Nazareth. Und seine Bekanntschaft mit diesem Mann hat sein ganzes Leben verändert. Er antwortet auf die Frage Jesu: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Als erster, das ist das Markenzeichen von Petrus, und sagt in Vers 16 und 17: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete ihm: Glückselig bist du, Simon Barjona, das heißt Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut, also Menschen, haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus und die anderen Jünger waren mit Jesus unterwegs. Sie haben gesehen und erlebt, was Jesus tun konnte und welche Macht ihm gegeben war. Sie haben erlebt, wie tausende Menschen aus einem Häufchen Essen satt wurden. Sie haben erlebt, wie Kranke geheilt wurden, wie dämonisierte Menschen frei wurden, wie bedrückte, traurige, depressive Menschen heil und fröhlich wurden. Sie waren dabei, als Jesus der religiösen Führerschaft die Stirn bot und sie in die Schranken gewiesen hat, weil sie nicht Gottes Wesen nahegebracht haben den Menschen, sondern weil sie in Gesetz und Religiosität die Menschen versklavten. Die Jünger waren dabei, als Jesus den Naturgewalten gebot mit einem Wort und ein starker Sturm verstummte. Die Antwort von Petrus auf die Frage, und du, was sagst du, wer ich bin, ist total authentisch und mit Erfahrung hinterlegt und dennoch im Zusammenhang des damaligen Kontextes eine göttliche Offenbarung. Denn der Petrus hat da etwas ausgesprochen, was eine gigantische Dimension hat. Um das besser zu verstehen, was Jesus hier mit Sohn des lebendigen Gottes meint, schauen wir einmal in ein Zeugnis von Paulus rein, der in seiner Begegnung mit dem auferstandenen Jesus durch Gott in himmlische Sphären entrückt wurde. Und ihm wurden Dinge in der himmlischen Welt gezeigt, die anderen Menschen verborgen geblieben sind bis heute. Paulus schreibt im Kolosserbrief Kapitel 1, er, Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Das drückt Petrus aus, wenn er sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Paulus beschreibt hier die Allmacht und Autorität von Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Und wenn du in dieses Bekenntnis einstimmst, dann spielt es keine Rolle mehr, ob du persönlich diese Offenbarung, diesen Wortlaut bekommen hast oder nicht. Wenn du es glaubst und es vertraust, dann wird es zu deinem Bekenntnis. Für dich ist Jesus von Nazareth dann nicht mehr nur gar nichts oder ein Mensch unter vielen, der ein tragisches Ende genommen hat, sondern er ist König dieses Universums. Und damit wird Jesus zur Autorität in diesem Kosmos. An deinem persönlichen Bekenntnis hängt jetzt eine Krone. Und Jesus ist für dich jetzt nicht mehr Mensch, sondern Theos, Gott. Aber neben dieser erstaunlichen Offenbarung, die Petrus hier hatte, gab es etwas, das er zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen konnte, was er noch nicht realisieren konnte. Viele Menschen glauben an ein höheres Wesen, das nennen sie Gott. Viele Menschen glauben, dass es da irgendeine Art von Schöpfer gibt, der in Autorität und auch Tatkraft, Macht, wie auch immer man das nennen will, über dem Menschen steht. Das glauben viele Menschen. Aber bei nahezu ebenso vielen Menschen hat dies überhaupt keine Auswirkungen in ihrem Leben. Dieser Gott scheint mit ihrem persönlichen Leben und ihrem Schicksal überhaupt nichts zu tun zu haben. Und deswegen spielt er auch in ihrem Privatleben überhaupt keine Rolle. Weder als Tröster, Heiler und Erlöser, noch als Urheber von Wahrheit und Wertemaßstab im alltäglichen Umgang und Lebensstil. mit dem Bild des unsichtbaren, mächtigen Gottes in der Gestalt Jesu vor Augen, möchte ich jetzt mit euch gemeinsam eine Bibelstelle lesen, die manchen vielleicht noch ganz unbekannt ist oder ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Vielleicht hast du sie auch ganz präsent vor Augen. Eine Vision des Propheten Jesaja über den Messias, den Christus, der einmal kommen würde, um den Weg zum Vater im Himmel für alle Menschen wieder frei zu machen. Jesaja 53. Und als wir ihn, den Messias, sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Es ist eine gewaltige Stelle, die beschreibt in einer prophetischen, von Gott offenbarten Vision durch den Propheten Jesaja die Kreuzigung Jesu. Und 700 Jahre später etwa hat es ziemlich genauso stattgefunden. Wo ist da der Glanz? Wo ist die Macht? Wo ist die Autorität? Wo ist das Königliche, das Erhabene? Wo ist die Krone? Nichts davon ist geblieben. Jesaja, der große Prophet Gottes, zeichnet hier das unansehnliche Bild eines geschlagenen, verachteten, verspotteten, zur Sünde der Welt gemachten Mannes, der stumm über sich ergehen lässt, was ihm zugedacht erscheint. Das ist doch Wahnsinn, rufen die Menschen heute. Was soll denn das für ein Gott sein, der seinen Sohn qualvoll am Kreuz verrecken lässt, zweifeln Theologen heute. Und du? Was antwortest du, Jesus, auf die Frage, wer bin ich für dich? Was Petrus nämlich zu diesem Zeitpunkt, als er seine Antwort gab, noch nicht wissen konnte, war, dass Jesus, sein großer und herrlicher Sohn des lebendigen Gottes, so ruhmlos, so qualvoll und so scheinbar unnötig, auch für ihn in den ungerechtfertigten Verbrechertod am Kreuz gehen würde. Dass dieser Jesus, sein Herr, der ihm schon zuvor die Füße gewaschen hat, ihm, dem Schüler, der ihm gedient hat, seine persönliche Schuld in diesem wahrhaft übernatürlichen Liebesakt ans Kreuz tragen würde und dadurch ewige Vergebung und Annahme und Gnade für ihn beim Vater im Himmel erwirken würde. Was Petrus noch nicht wissen konnte, war, dass dieser Jesus ihm nach seiner Kreuzigung als Auferstandener begegnen würde und er erfolglos versuchen würde, seinem Kumpel Thomas klarzumachen, dass Jesus lebt. Aber dann passiert etwas Geniales. Wir lesen gemeinsam im Johannesevangelium, Kapitel 20. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam, also als er ihnen nach der Auferstehung das erste Mal begegnete. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach: Friede euch. Dann spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du? Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Mein Herr und mein Gott. Auch wenn Jesus es hier aktiv und beinahe kommandierend formuliert, im Grunde fragt er den Thomas wieder: Und du, was sagst du, wer ich bin? Und Thomas legt seine Finger in die Nägelmale Jesu. Und in seine Seite, die vom römischen Soldaten durchbohrt wurde, um den Tod zu bestätigen, mit einem Speer, und antwortet: Mein Herr und mein Gott. Ich habe mich gefragt, warum 2 Anreden? Warum Herr und Gott? Vielleicht ist es eine Bekräftigungsformel, das gibt es immer wieder in der Bibel, weil das Sprachräume sind, die sich uns heute gar nicht mehr unbedingt zu erschließen. Vielleicht aber auch nicht. Denn hier stehen 2 verschiedene Begriffe im Griechischen. Herr ist das Wort Kyrios. Das Wort Kyrios wird immer dann verwendet, wenn der Name des einen lebendigen Gottes Jahwe genannt wird. Wir kennen den Begriff Kyrios aus der kirchlichen Liturgie. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Thomas hat verstanden, dass hier nicht nur sein Theos, sein Gott, sein Schöpfer, der Allmächtige vor ihm steht, sondern dass hier auch gleichzeitig sein Kyrios, der sich erbarmt, vor ihm steht. Sein persönlicher Erlöser und Herr seines eigenen Lebens. Und erst dann wird unser Bild von Jesus vollständig. Und erst dann wird dieses Bild von Jesus lebensverändernd. Wenn in deiner Antwort die Nägelmale Jesu aus den Händen, aus den Füßen und die durchbohrte Seite des gekreuzigten Jesus von Nazareth vorkommen und du vor dem auferstandenen Christus, dem Kyrios, stehst. Und wenn du antwortest: Mein Herr und mein Gott, dann spricht Jesus dich selig. Selig diejenigen, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Das bist du, das bin ich, wenn das unser Bekenntnis ist. Erst dann bist du über die Brücke gegangen. So uralte Bilder, ich bin damit groß geworden, weil eigentlich sind sie großartig. Hier stehen wir, hier stehst du. Und hier steht Gott, der Vater. Und zurück zu Gott führt kein einziger Weg, es sei denn über Kyrios und Theos, Jesus, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das war die Antwort von Thomas. Mein Herr und mein Gott. Es ist meine persönliche Antwort vor 33 Jahren gewesen. Da war ich 8. Ich glaube, ich habe es anders ausgedrückt, aber ich habe es gemeint. Was ist deine Antwort heute Morgen auf diese Frage? Und du, was sagst du, wer ich bin? Es kann ein weißes Blatt Papier sein. Es kann der Respekt vor Jesus als Mensch sein. Vielleicht mit der Tragik im Hinterkopf und dem Spott, Inri. Vielleicht akzeptierst du Jesus als König, als Schöpfer. Und das ist so nebulös für dich. Wenn die Nägelmale dazukommen und Jesus als Gekreuzigter für deine und meine Schuld in das Bekenntnis reinkommen, dann, Halleluja, dann sind wir selig gesprochen. Wenn du zum ersten Mal heute Morgen mit dieser Frage konfrontiert bist von Jesus und du, was sagst du, wer ich bin? Und du fängst an, darüber nachzudenken und es ringt in dir, wo in dieser Bandbreite möglicher Antworten du dich positionieren würdest. Ich lade dich ein, mutig zu sein und den Schritt zu gehen bis ans Ende. Zu diesem Thomas-Satz, mein Herr und mein Gott. Und ich möchte dir, wenn du das Gefühl hast, dass innerlich da etwas aufbricht und dass dein Herz hier gerade etwas rufen möchte, Worte an die Hand geben, einen Lobpreis, den wir eben schon begonnen haben. Aus dem Kolosserbrief, Paulus schreibt weiter in den Versen 19, ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm, diesem Christus, zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr, auch du, seid darin eingeschlossen. Früher lebtet ihr fern von Gott und eure feindliche Haltung ihm gegenüber zeigte sich an all dem Bösen, was ihr getan habt. Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Das Evangelium besteht darin, Christus ist am Kreuz für dich und für mich gestorben, am dritten Tage auferstanden und wieder aufgefahren in den Himmel. Das ist die Evangelion, die Nachricht, die fast zu gut ist, um sie auszusprechen. Was ist deine Antwort auf die Frage heute Morgen von Jesus? Und du, was sagst du, wer ich bin? Am Ende des Gottesdienstes werden hier vorne, wird das Gebetsteam da sein. Ich werde auch noch ein paar Minuten hier vorne sein. Und wenn du eine klare Antwort darauf hast und die festmachen möchtest, dann komm hier nach vorne und bete gemeinsam mit jemandem. Es ist so gut und es ist so, so hilfreich, das einfach festzumachen, auch wenn noch jemand dabei ist. Wenn du das in deinem Herzen machst, Halleluja, es ist genauso viel wert. Jesus feiert das und freut sich. Aber fühl dich auch eingeladen, es mit jemand anders noch zu bügeln. Segnen quasi, zu beten. Amen.